Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin von Thieme, von der Zeitschrift Thieme Up to Date. Wir unterhalten uns jedes Mal wieder über interessante Fragen, die mit der Allgemeinmedizin in Zusammenhang stehen und die in Form eines CME-Artikels auch bei uns im Heft erschienen sind. Und heute habe ich die große Freude, mich mit Professor Thomas Kötter über ein Thema zu unterhalten, das wir wohl alle kennen und an dem wir wohl manchmal auch alle verzweifeln, nämlich der Frage, wie umgehen mit Zufallsbefunden in der Hausarztpraxis. Hallo, Herr Kötter.
Ja, hallo, Herr Stierkert.
Ich freue mich sehr auf das Thema, weil es, glaube ich, niemanden, aber auch wirklich niemanden gibt, den das nicht irgendwie betrifft. Und ich habe da schon mal mit dem Herrn Chernow gesprochen, wo er gesagt hat, eigentlich das Allerbeste ist, so wenig sinnlose Diagnostik wie möglich zu machen. Ich gehe davon aus, dass Sie in dieses Lied mit einstimmen.
Ja, richtig. Also die beste Strategie, um Zufallsbefunde zu vermeiden, ist eben so gezielt wie möglich Diagnostik zu machen. Und das heißt natürlich auch, die Indikationen so präzise wie möglich zu stellen.
Was ist denn ein Zufallsbefund eigentlich? Wir also reden so ganz normal davon, ne? Aber was ist es eigentlich?
Also ein Zufallsbefund wäre im Prinzip ein potenziell die Gesundheit einer Person betreffendes Ereignis einer Medizin oder Ergebnis einer medizinischen Untersuchung, ohne dass der Einsatz der entsprechenden Diagnostik dieses Ergebnis beabsichtigt hätte. Zum Beispiel, weil es eben nichts mit der zu der Untersuchung führenden Beschwerden zu tun hat. Also wenn ich zum Beispiel eine Sonographie mache zum Ausfluss eines Harnstaus und dort eine Nierenzyste entdecke, dann wäre das ein Zufallsbefund. Oder wenn ich einen U-Stix in der Praxis mache, um eine Glukosurie nachzuweisen oder auszuschließen und dann sehe ich plötzlich Erythrozyten, dann wäre das ein weiteres Beispiel für einen Zufallsbefund.
Und wie häufig sind diese Zufallsbefunde aus Ihrer Erfahrung oder vielleicht gibt es da auch Zahlen tatsächlich relevant im Sinne von, zum Glück haben wir es entdeckt und wie häufig haben die keinen Krankheitswert und machen den Patienten nur verrückt?
Genau, das ist leider schwer zu beantworten. Ich habe das im Rahmen der Erstellung des Artikels mal versucht zu recherchieren. Da findet man leider wenig dazu. Alle sagen nur, Zufallsbefunde sind häufig. In der Radiologie, da gibt es ja tatsächlich konkretere Zahlen dazu, wie oft jetzt zum Beispiel bei der CT- oder MRT-Untersuchung Zufallsbefunde auftreten. Aber jetzt zum Beispiel, was ich eben genannt habe, Sonographie der Nieren oder U-Stix oder sowas, da gibt es eigentlich wenig valide Zahlen.
Ich habe damals in der Vorbereitung auf meine Facharztprüfung mal gelernt, 25% aller völlig gesunden Patienten haben eine Mikrohämaturie. Das ist ja dann schon fast kein Zufallsbefund mehr, sondern ein erwartbarer.
Das wäre dann schon wieder fast ein erwartbarer Befund, da gebe ich Ihnen recht, ja. Also gefühlt würde ich sagen, ganz so häufig sehe ich es jetzt nicht. Aber das ist natürlich mit einer der absolut häufigsten Befunde, wenn man jetzt beispielsweise im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung U-Stix macht und dann bei Beschwerdefreien eine Hämaturie dann festfällt. Wobei das, da muss man so ein bisschen aufpassen, weil es gibt sozusagen echte und falsche Zufallsbefunde. Denn letztendlich mache ich den U-Stix auch mit der Frage Mikrohämaturie bei der Gesundheitsuntersuchung ja so ein bisschen auch mit Absicht. Da ist es also eigentlich kein echter Zufallsbefund.
Ja, und trotzdem sehr oft aus meiner Erfahrung völlig nicht zielführend. Es ist ja schon so, dass man manchmal, so erkläre ich es auch den Patienten, dass Zufallsbefunde definieren wir als pathologische Befunde, aber die Frage ist natürlich, ob ein Befund, der außerhalb des 95-prozentigen Referenzintervalls tatsächlich ein pathologischer Befund ist, ja. Ich versuche es dem Patienten immer so zu erklären, sie sind halt einer von den 5%, bei denen es anders ist.
Genau, das betrifft zum Beispiel diese Blutbildveränderungen, die wir häufig auch zufällig feststellen. Und bei der Anzahl der Thrombozyten oder der Anzahl der Leukozyten gibt es eben Normvarianten. Und das wäre genau das, was Sie sagen. Da liegt der Patient eben außerhalb dieser 95%, aber ist ja trotzdem kein Krankheitswert.
Und wie weit aus Ihrer Erfahrung, der Hintergrund der Frage ist, ich arbeite in einer Praxis, die man vielleicht Brennpunktpraxis nennen würde. Also mein Klientel mit Migrationshintergrund liegt bei über 95%. Und ich sehe, dass bei Menschen aus dem Mittelmeerraum zum Beispiel, sehe ich häufiger, dass die nicht so ganz in unsere Referenzwerte passen. Gibt es da irgendwie Zahlen, die da wirklich dahinter stehen oder ist das nur ein subjektiver Befund?
Also das ist aus meiner Sicht erstmal total plausibel, dass Referenzwerte auch eben unterschiedlich sind, je nachdem, aus welchem Hintergrund diese PatientInnen stammen. Aber Zahlen kenne ich dazu nicht.
Jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, wie das aus Ihrer Praxis ist, aber ich denke, wir haben alle mehrere Patienten am Tag, wo wir irgendwie einen Zufallsbefund sehen, ob das jetzt nur die Nierenzyste ist oder eben die Mikrohämaturie oder die Glucosurie, die Sie im Artikel beschreiben. Jetzt gibt's da ja aus meiner Sicht so einen sehr, sehr schwierig zu findenden Mittelweg zwischen ganz ignorieren, sollte ich es vielleicht nicht. Aber wenn ich dem Patienten da jetzt was sage, in Zeiten von Google und Co. ist es vielleicht auch keine so gute Idee. Wie gehen Sie damit um?
Also wenn der Zufallsbefund erstmal vorliegt, dann ignoriere ich ihn nicht. Dann darf ich ihn nicht ignorieren. Dann muss ich ihn auch dem Patienten oder Patientin mitteilen und auch damit umgehen. Also und wenn es das ist, dass man sich mit der Patientin, mit dem Patienten darauf einigt, auf einen Kontrollintervall auf ein abwartendes Verhalten, das hängt dann natürlich auch sehr davon ab, wie so die Einstellung und auch die Ängste der Patientin oder des Patienten sind.
Und was ist da so Ihre Erfahrung? Wie wird das von den Patienten notiert sozusagen?
Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Also so unterschiedlich wie unsere PatientInnen sind, so unterschiedlich reagieren sie aus meiner Erfahrung auch darauf. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn man es offen anspricht und dann eben auch sagt, also ich halte die Wahrscheinlichkeit für hoch, dass das ein reiner Zufallsbefund ist und für sie kein Krankheitswert ist, dass die Patientinnen und Patienten auch oft dann mir das abnehmen, wenn ich ihnen das sage.
Jetzt wäre es natürlich vorteilhaft, und das beschreiben Sie ja im Artikel auch, Zufallsbefunde gar nicht erst zu erheben. Welche Tipps würden Sie denn geben, uns allen geben, um eben genau nicht in diese Falle zu tippen?
Ich glaube, wir sollten wirklich als Hausärztinnen und Hausärzte auf eine gute Anamnese bauen. Ich meine, da sind wir ja auch SpezialistInnen drin. Wir haben ja auch die erlebte Anamnese, kennen unsere Patientinnen und Patienten eigentlich schon relativ gut. Und dass wir da beispielsweise auch also Sorgen oder Vorstellungen der PatientInnen, was es sein könnte, in der Anamnese sorgfältig miterheben. Um beispielsweise nicht fälschlicherweise anzunehmen, Mensch, der oder die möchte doch sowieso jetzt lieber eine Blutentnahme haben in dieser Situation, nehmen wir mal an, mit einem Infekt, der jetzt irgendwie weiter besteht nach einer Woche oder sowas. Aber in Wirklichkeit ging es eigentlich gar nicht darum, sondern es ging im Prinzip eigentlich nur um die Verlängerung der AU oder dass die Person vielleicht von ihrer Ärztin, ihrem Arzt nochmal hören wollte. Also aus ihrer Sicht ist alles in Ordnung. Dann würde man eben vermeiden, vielleicht irgendwie diese Blutentnahme und dann da einen Zufallsbefund dabei rauszubekommen. Also die Anamnese ist aus meiner Sicht eine zentrale Sache und im Rahmen der Anamnese nicht nur klare, also sachliche Informationen zu erheben, sondern eben auch die Sorgen und die Vorstellungen der PatientInnen, auch die Erwartungen der PatientInnen explizit zu erheben. Da hat man zum Beispiel, ist vielleicht so ein bisschen analog, gibt's ja Untersuchungen dazu, dass man durch diese kommunikative Strategie zum Beispiel auch unnötige Antibiotika-Verschreibungen vermeiden kann, weil man eben nicht fälschlicherweise die Erwartung voraussetzt des Patienten, der Patientin, die möchte jetzt eh mit einem Rezept nach Hause gehen. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie die Erwartung, da muss jetzt noch irgendwas an die Diagnostik passieren.
Sie haben ja in Ihrem Artikel, sind Sie auf so ein paar Zufallsbefunde eingegangen, die man in der Hausarztpraxis häufig trifft und die man auch in der Bildgebung trifft. Was wären denn so aus Ihrer Erfahrung, die sich möglicherweise auch mit der Literatur deckt, was wären denn so die Top 3 der Zufallsbefunde, die Sie so erheben?
Also ich würde schon sagen, dass die Mikrohämaturie mit zu den Top 3 auf jeden Fall zählt. Weil wir einfach auch so viel Urinteststreifenuntersuchungen machen. Dann die Blutbildveränderungen. Also die sehe ich in meiner Praxis doch auch immer sehr häufig. Also die Veränderung der Thrombozytenzahl nach oben oder nach unten, aber auch der Leukozyten. Das wäre etwas, wo ich sage, ein häufiger Zufallsbefund.
Jetzt ist es ja so, dass wenn man sich die Prävalenz von zum Beispiel Blasenkrebs mal anschaut und die Wahrscheinlichkeit, dass hinter einer Mikrohämaturie tatsächlich ein Malignom der Blase steht, das ist ja fast gleich. Also im Endeffekt gibt es da kaum einen Unterschied. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer, wenn jemand eine Mikrohämaturie hat, aber mit 0,25% nicht deutlich größer. Bei anderen Zufallsbefunden wird es, ohne dass ich das jetzt recherchiert habe, wahrscheinlich ähnlich sein. Wie gehen Sie dann damit um, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Leukozytose nimmt oder die Mikrohämaturie oder die Veränderung der Thrombozytenzahl? Sie haben jetzt so einen Befund, der ist so mittel ausgeprägt. Und jetzt ist die Frage, wie nehme ich diesen Befund ernst, ohne eine übertriebene Diagnostik zu betreiben, die dann ja wieder zu erneuten Zufallsbefunden führen kann. Ich denke an den Ultraschall der Blase, wo die Blase dann irgendwie sich faltet, was ich auch öfters mal sehe. Und dann kommt die Blasenspiegelung und am Ende heißt es, oh, da ist eigentlich nichts. Und der Patient hat aber eine Odyssee an A, Untersuchungen hinter sich und natürlich B auch psychischer Belastung. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie diesen Mittelweg?
Also schön ist ja die Situation bei der Mikrohämaturie, die zufällig entdeckt wurde. Da haben wir eine Leitlinie, also eine DGAM-Leitlinie, die uns da eine Hilfestellung gibt, wie wir damit umgehen sollen. Und da, die sagt ja ganz klar, dass wir einfach den Urinsticks wiederholen sollen. Und dann, wenn aus drei Urinsticks zwei positiv sind, dann sollen wir die Patientinnen überweisen. Und umgekehrt kann man es dann sozusagen auch auf sich beruhen lassen. So, und das, dann gibt es dann noch Hinweise auf gleichzeitig bestehende Erkrankungen, die das Ganze dann noch etwas anders zum Einordnen machen. Aber letztendlich, ich muss es weiter verfolgen. Ich kann es nicht einfach so ignorieren. Das das wäre falsch. Aber diese Kontrolluntersuchungen sind dann sehr, sehr häufig, wenn man die dann durchführt, dann auch unauffällig, sodass die PatientInnen jetzt mit Mikrohämaturie nicht regelmäßig zum Urologen oder zur Urologin überwiegen werden müssen.
Wie sehen Sie denn Ihre Stellung als Allgemeinmediziner, als Hausarzt bei radiologischen Zufallsbefunden? Weil oft ist es ja so, man bekommt den Befund, der Radiologe sagt, ja, Kontrolle in 3 Monaten, kümmert sich dann aber auch nicht mehr drum. Der Allgemeinarzt, ja, bekommt das halt auf den Tisch, denkt vielleicht, der Pneumologe kümmert sich drum. Wie handhaben Sie sowas?
Ja, das ist eine Herausforderung im klinischen Alltag, ne? Also wenn ich jetzt der Überweiser gewesen bin für diese Röntgenuntersuchung, die nur in Anführungsstrichen vom Radiologen befundet ist, aber der Patient dort ja nicht weiter angebunden ist, dann fühle ich mich schon auch verantwortlich und setze dann die Empfehlungen der Radiologen oder Radiologin um bezüglich Kontrolluntersuchungen. Meine Aufgabe ist es dann wiederum mit dem Patienten, mit der Patientin zu kommunizieren und die Sorgen vielleicht, die sich daraus ergeben, auch ernst zu nehmen. Und wenn mir jetzt irgendwie ein Kontrollintervall zu kurz vorkommt oder zu lang, oder ich sage, also die weitere vorgeschlagene Diagnostik, die halte ich jetzt aber für übertrieben oder untertrieben, dann schaue ich auch da in die Literatur. Also da habe ich im Rahmen der Erstellung des Artikels auch schöne radiologische Leitlinien gefunden, die sich wirklich sehr dezidiert äußern, zum Beispiel bei Leberrundherden oder Nierenzysten oder sowas. Wann ist welche Kontrolluntersuchung notwendig?
Und was ist denn Ihre ganz persönliche Erfahrung? Haben Sie es öfters schon erlebt, dass ein Zufallsbefund dann tatsächlich eine dramatische Erkrankung, als sich als eine dramatische Erkrankung rausstellte, oder erleben Sie sowas weniger oft? Und wenn Sie es erlebt haben, vielleicht haben Sie eine Geschichte für uns.
Ich habe das, wenn ich jetzt so nachdenke, tatsächlich noch nie erlebt, dass so ein Zufallsbefund, wie einer von eben geschildert, sich als eine dramatische Erkrankung herausgestellt hat. Das ist ja immer die Frage, ist es jetzt sozusagen ein abwendbar gefährlicher Verlauf? Muss ich jetzt sofort handeln? Ansonsten wird es irreversibel schlechter oder entwickelt sich irgendwie sogar relativ schnell, relativ dramatisch. Eine Geschichte, die ich jetzt gerade aktuell habe, ist ein junger Mann, der zu mir gekommen ist, weil das ist vielleicht auch so ein Klassiker, den einige kennen, bei der betriebsmedizinischen Untersuchung eine Blutentnahme erfolgt und da die Leukos etwas niedrig gewesen und dann soll es jetzt beim Hausarzt kontrolliert werden und der kam zu mir und siehe da, es war immer noch zu niedrig und dann haben wir weitere Untersuchungen veranlasst, also erstmal nur Blutuntersuchungen und jetzt hat er mittlerweile auch eine leichte Anämie und eine Thrombozytopenie. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was da rauskommt. Das ist jetzt auch nichts Dramatisches. Der Patient ist weiterhin völlig asymptomatisch und es gibt auch keine Hinweise momentan auf eine dramatische Erkrankung. Aber das ist eben so ein Beispiel, dass man da am Ball bleiben muss und da wird irgendwas dahinter stecken, wo ich momentan noch nicht drauf gekommen bin. Und da ist eben eine gute Kommunikation über diese Ergebnisse mit dem Patienten einfach das A und O.
Und den Patienten haben Sie zum Hämatologen geschickt, oder?
Bisher noch nicht. Bisher habe ich noch ein abwartendes Verhalten mit ihm besprochen. Ich habe das mit ihm thematisiert, was da die Risiken sind. Er hatte ja auch schon einige Dinge durch andere Laboruntersuchungen dann eben ausgeschlossen, bis hin zu einer Kollagenose zum Beispiel. Und unter diesen Umständen hat der Patient eingewilligt, dass wir jetzt, ich sehe ihn glaube ich in 2 Wochen wieder, dass wir da einfach nochmal eine Kontrolluntersuchung machen. Denn das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass sich solche Blutbildveränderungen dann innerhalb von einigen Wochen bis Monaten dann auch wieder einfach von alleine lösen.
Das ist ja auch das Schöne an der Allgemeinmedizin, ne? Wenn man Patienten hat, die vielleicht auch man selber jetzt nicht die letzten Jahre begleitet hat, aber man hat Blutbilder der letzten Jahre vielleicht im Computer, weil es ein MVZ ist oder der Patient bringt die Blutbilder mit und man sieht, da ist eine Blutbildveränderung, die ist schon seit Jahren so oder eine Mikrohämaturie, die ist seit Jahren so oder sonst was, dann kann man den Patienten ja auch relativ einfach beruhigen und sagen, wenn es was Gefährliches wäre, dann, lieber Freund, dann säßt du nicht hier.
Genau.
Also das ist ein Stück weit spielt die Zeit da natürlich auch unseren größten Freund oder unseren größten Joker aus in der Allgemeinmedizin. Ja.
Natürlich nur im Zusammenhang mit der Anamnese und dem körperlichen Befund.
Ja klar, wenn die nichts haben, ne? Ja, wenn der Patient, den Sie da beschreiben, eine akute Leukämie hätte, dann kommt er halt in 2 Wochen auch nicht.
Richtig.
Ja, weil dann wäre er halt schon wahrscheinlich im Krankenhaus oder tot. Ja. Das ist, glaube ich, ein Vorteil und auch ein Nachteil, wenn man eben in der Niedrigprävalenzmedizin arbeitet. Aber tatsächlich finde ich es ganz nett, weil ich jeden Abend nach Hause gehen kann und denken kann, na gut, es ist nicht jeder furchtbar krank. Und die Natur hat halt so ihre sonderbaren Ausnahmefälle. Zum Schluss des Podcasts frage ich meine Gäste immer, welche 3 Tipps geben Sie uns Kollegen, wenn wir uns auf dieses Thema in Ihrem Fall die Zufallsbefunde beziehen? Was würden Sie uns nach Hause geben, so als Take-Home-Messages? Daran unbedingt denken, wenn ihr den Artikel lest und euch nichts davon merkt, diese 3 Punkte bitte merken.
Also das erste wäre, dass wir wirklich eine Kommunikation mit unseren Patientinnen pflegen sollten nach dem sogenannten ICE. Konzept, also das ist auf Englisch Ideas, Concerns und Expectations. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass man eben nicht nur Sachinformationen erhebt, sondern eben immer auch die Ängste, die Erwartungen der PatientInnen. Das ist eine gute Grundlage dafür, dass wir dann weitere Untersuchungen mit einer präzisen Indikation stellen können und auch oftmals auf weitere Untersuchungen verzichten können. Das ist die beste Strategie zur Vermeidung von Zufallsbefunden. Dann ist es wichtig, natürlich auch körperliche Untersuchungen gezielt einzusetzen, also ungerichtete und anlasslose Screening-Untersuchungen bieten immer ein hohes Risiko für Zufallsbefunde. Und das dritte wäre, dass eben letztendlich sozusagen die Zufallsbefunde, wenn sie denn vorliegen, auch gut mit dem Patienten, mit der Patientin kommuniziert werden müssen und immer auch abgeklärt gehören, aber eben nach den hausärztlichen Strategien des abwartenden Offenhaltens und der Stufendiagnostik, also dann nicht eine Schrotflossdiagnostik folgen lassen, wenn man diesen Zufallsbefund vorliegen hat, sondern wirklich auch dann rational eine Stufendiagnostik zu verfolgen.
Wunderbar. Ich glaube, das ist für uns alle ein ganz wichtiges Thema. Ich habe mich heute mit dem Herrn Professor Dr. Kötter aus Lübeck im hohen Norden über das Thema Zufallsbefunde in der hausärztlichen Praxis unterhalten. Und wer jetzt Blut geleckt hat und unbedingt mehr darüber erfahren möchte, den lege ich natürlich den CME-Artikel in der Allgemeinmedizin up to date im Heft 224 nahe mit dem treffenden Titel Umgang mit Zufallsbefunden in der hausärztlichen Praxis. Herr Professor Kötter, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch und natürlich auch, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben, für den Artikel. Herzlichen Dank.
Ja, gerne. Ich bedanke mich auch für die Einladung.
Ich darf mich bei Ihnen, liebe Hörer, verabschieden und freue mich auf die nächste Sendung hier bei Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin. Tschüss und auf Wiedersehen.
Das war Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert. Den CME-Beitrag zum Podcast finden Sie in der Zeitschrift Allgemeinmedizin Up to Date beim Thieme Verlag. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Praxisnah ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG. Skript und Interview Falk Stierkat. Moderation Anja Jahn. Projektleitung Dr. Ute Mader. Cover Nina Jentschke und Produktion Daniel Dünchem.